Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Außenministerin Annalena Baerbock wurde für den Satz, mit dem sie ihr Buch gegen Plagiatsvorwürfe verteidigte, zu Recht kritisiert. Niemand schreibt ein Buch allein, ist kein Argument gegen Plagiatsvorwürfe. Der Satz stimmt aber dennoch und immer öfter. Denn Schriftstellerinnen und Schriftsteller lassen sich helfen. Nicht beim Schreiben, aber beim Materialsammeln. Sie arbeiten mit Rechercheuren zusammen, die ihnen Fakten, Details, Wahrnehmungen, auch Geschichten zuliefern.
Ein gutes Dutzend Bücher hat Günter Grass bereits geschrieben, als ihn Anfang der 1990er Jahre die Vorarbeiten zu seinem neuen Roman »Ein weites Feld« vor ungeahnte Schwierigkeiten stellen. Das Buch spielt in der Wendezeit, weshalb Grass die Treuhandanstalt besucht.
Nach kürzester Zeit kam der Leiter der Public Relation Abteilung, sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Aber die unmittelbar folgende Frage war die, Sie schreiben wohl nicht bei uns. Und damit war alles belastet und bedeckt und lief auch Gefahr, ins Gerede, ins Gequatsch zu kommen.
Grass steckt in der Zwickmühle. Aufsehen erregen will er um keinen Preis. Er ahnt, dass seine Kritik an der Wiedervereinigungspolitik einigen Zündstoff beinhaltet. Zugleich braucht der detailversessene Wortarbeiter genaueste Kenntnisse. Zumal im Falle des Gebäudes, in dem die Treuhandanstalt die Privatisierung der DDR-Betriebe organisiert. Es geht um Genauigkeit und Faktentreue. Beides unverzichtbare Tugenden für Romanciers. Grass muss umdenken. Ein weites Feld wird kein Buch wie seine bisherigen. Er ist gezwungen, sich Hilfe zu holen. Und er findet sie. In Person des jungen Literaturwissenschaftlers Dieter Stolz, der kurz zuvor seine Promotion über Konstanten und Entwicklungen im literarischen Werk von Günter Grass abgeschlossen und sie dem Schriftsteller geschickt hat.
Ja, und dann hat er sie gelesen, offenbar auch für gut befunden im Rahmen dessen, was Germanisten so machen können. Und hat mich dann nach Behlendorf eingeladen. Und dann ging das los mit der Einladung für ihn, Recherchen zu übernehmen.
Verlängerter Arm, erweiterter Kopf. Recherche für Autoren. Von Maximilian Mengeringhaus.
Es ist die Grundsteinlegung für eine äußerst produktive Arbeitsbeziehung. In späteren Jahren wird Stolz Günter Grass Lektor und auch Herausgeber der gesammelten Werke der Neuen Göttinger Ausgabe. Zudem verfasst er eine Einführung ins Schaffen seines Lebensautors. Die Listen mit den Rechercheaufträgen, die Grass ihm zum Dienstantritt vor 30 Jahren in seinem Wohnhaus überreichte, hat Dieter Stolz selbstverständlich verwahrt.
Also die erste Liste, die Günter Grass mir schon am ersten Tag dann in die Hand gedrückt hat, die war überschrieben mit notwendiges Material. Und da ging es um so Themen wie die Geschichte der Treuhand. Gibt es da Broschüren, Zahlen und Daten? Gibt es sowas wie einen Bau- oder Zimmerplan von der Treuhandanstalt? Wie ist das mit der Vorgeschichte der Treuhand, mit dem Haus der Ministerien und dem Reichsluftfahrtministerium? Wie sah das mit den Kriegsschäden aus am Gebäude und den Keller und den Heizungsräumen? Also ganz konkrete Dinge, die im Umfeld des Treuhandgebäudes und der Geschichte der Treuhand anlagen.
Das ist bei weitem nicht alles. Eine wesentliche Rolle für den Roman »Ein weites Feld« spielt auch die Biografie Theodor Fontanes. Dessen Werke sind Grass natürlich bekannt. Sich durch die umfangreichen Briefwechsel zu wühlen, ist Sache von Dieter Stolz. Ebenso die Gänge in Pressearchive. Stolz wird zum Recherche-Tausendsasser und sammelt anderthalb intensive Jahre lang stapelweise Material, das er bei häufigen Besuchen in Behlendorf präsentiert. Grass liest ihm dann einzelne Kapitel aus dem Manuskript vor.
Das eigentlich für mich Bewegende an der ganzen Geschichte war ja weniger das Material ranschleppen, sondern zu sehen, was er dann daraus macht. Und da war Grass eben weit entfernt vom Genie-Mythos durchaus willig und war es bis zum Schluss, Einblick in diese Werkstatt zu gewähren.
Den Beruf des Schriftstellers schien Günter Grass als ein Handwerk zu verstehen. Literatur ist für ihn keine Sache des Wartens auf den Musenkuss. Sich die Arbeit zu teilen, scheute Grass nicht. Mehr noch, die Kooperation mit Dieter Stolz hat Grass bereitwillig offengelegt. Ein ausführliches Interview darüber, das er dem Sender Freies Berlin 1995 gab, führte er gemeinsam mit Dieter Stolz. Auch bei den folgenden Büchern »Im Krebsgang« und »Mein Jahrhundert« setzte Grass auf eine Tandemlösung. Diesmal mit dem Geschichtswissenschaftler Olaf Mischer. Dieter Stolz im Gespräch mit dem Sender Freies Berlin.
dass Herr Grass am liebsten gedruckt lügt, weiß die Welt schon lange. Aber dass er möglichst genau lügen möchte, das ist mir nochmal ganz neu zu Bewusstsein gekommen im Zuge der Recherchen. Also diese unglaubliche Detailliebe, die Faszination für den Teufel, der in diesen Details steckt.
Nicht nur für Grass hat sich das arbeitsteilige Modell bewährt. Aus gutem Grund, denn die Anforderungen des Literaturbetriebs an Autoren sind hoch. Regelmäßig muss publizieren, wer präsent bleiben will. Zusätzlich fordert die Aufmerksamkeitsökonomie der digitalisierten Welt einiges an Hingabe und vor allem kostbare Zeit, die zum Schreiben fehlt.
Also die Hauptvoraussetzung, würde ich sagen, ist ein wacher Geist und ein Blick dafür, was literarisch interessant sein könnte.
2012 hat Christina Dörlitz die Agentur Das Vorzimmer gegründet. Sie bietet Dienstleistungen für Literaten an. Viele Autoren hatten in Schreibseminaren, die sie gemeinsam mit der Autorin Juli C. organisierte, über den ununterbrochenen Kommunikationsdrang des Literaturbetriebs geklagt. All die E-Mails, Telefonate und Social-Media-Postings verhinderten das literarische Schreiben. Das Vorzimmer bietet Vorlektorate, Social-Media- und Website-Betreuung an. Auch Fact-Checking und Rechercheassistenz gehören zum Portfolio. Das Credo der Agentur könnte der Satz von Annalena Baerbock sein, mit dem sie auf Plagiatsvorwürfe um ihr Sachbuch »Jetzt, wie wir unser Land erneuern« reagierte. Niemand schreibt ein Buch allein. Der Satz hat einen wahren Kern. Denn ist nicht jedes Buch, denkt Christina Dörlitz, das Resultat aus dem Zusammenklingen mehrerer Stimmen?
Also allein schon die Frage, wie entsteht die Idee zu einem Buch? Das ist nicht ein Mensch im dunklen Kämmerlein, der nachts aufwacht und denkt, ich hab's gefunden und so mache ich das jetzt, sondern das basiert auf dem, was er weiß, was er liest, mit wem er spricht, was er erfährt, wo Impulse herkommen, was zeitgeschichtlich passiert.
Literatur entsteht nicht im luftleeren Raum. Sie wird niemals aus dem Nichts geschöpft. Wenngleich die Inszenierung vom Autor als autarkem Alleinarbeiter beim Publikum verfängt, ist Literatur immer schon eine Sache des Austauschs mit anderen gewesen. Der Schriftsteller und Büchnerpreisträger Clemens J. Setz etwa ist keineswegs kontaktscheu, wenn es um seine Arbeit geht. Für den Roman »Monde vor der Landung« hat er jahrelang mit einem Team vom Vorzimmer zusammengearbeitet. Setz war einer ihrer ersten Klienten, wie sich Christina Dörlitz erinnert.
Ich bin tatsächlich auf die Buchmesse gefahren und habe da so richtig kaltakquise-mäßig losgelegt. Das war auch mein erster Kontakt mit Clemens Setz tatsächlich. Und es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, da so als kleiner No-Name irgendwie anzukommen und zu sagen, übrigens, Herr Setz, ich habe da ein Angebot. Aber er hat damals tatsächlich schon sehr positiv reagiert. Das war sehr lustig. Er meinte, ja, würden Sie denn für mich auch nach Florida fliegen?
Lang zeigte eine Broschüre. Guiding Star Publishing House. Aus Amerika. Bender blätterte sie durch. Lovejoy Park. Estero. Florida. Schöne Namen. Dann fiel sein Blick auf das Wort Koresh. Und er begriff, was er da in Händen hielt. Es waren die ehemaligen Jünger von Koresh, Dr. Cyrus Teed, die hier offenbar eine neue Zeitschrift herausgaben. Woher hatte Lang dieses Dokument? Träumend blätterte Bender vor und zurück, immer vor und zurück. Es gab sogar Abbildungen. Ja, eine kleine Gemeinde in Estero. Aha, so hieß der Ort.
Das Städtchen Estero schien Setz eine Reise wert. Im dort beheimateten Koresh-Archiv liegen kistenweise Dokumente einer verschrobenen religiösen Kleinstgemeinschaft. Deren Mitglieder waren der festen Überzeugung, nicht auf einer Weltkugel, sondern in ihrem Inneren zu leben. Peter Bender, der historisch verbriefte Protagonist in »Monde vor der Landung«, war nicht nur Anhänger, sondern auch Prediger dieser Hohlwelttheorie. Setz war zufällig in einem Aufsatz auf den Namen Benders gestoßen, viel mehr bekam er über ihn allerdings nicht heraus. Die Begegnung mit Christina Dörlitz vom Vorzimmer weckte Setz Neugierde.
Können die mehr finden als ich? Und die konnten wirklich mehr finden als ich. Vor allem so Nachlässe. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also das muss man irgendwie erschmecken, erspüren. Oder einfach professionell irgendwie eingearbeitet sein in das System und die Atmosphäre von Nachlassbibliotheken und sowas.
Christina Dörlitz und ihr engster Kollege bei dieser Recherche, Stefan Schöpper, hatten die richtigen Riecher. Sie wühlten sich durch die Archive hierzulande und knüpften Kontakte nach Florida. Dank der Hilfsbereitschaft des dortigen Archivars konnten sie sich den Langstreckenflug sparen und wurden mit Akten versorgt. Die wechselhafte Biografie Peter Benders nahm Kontur an. Die Rechercheurin Christina Dörlitz.
Allein das alles zu lesen, was wir da zusammengestellt haben, muss ganz schön viel Arbeit auch für ihn gewesen sein.
Bereits die freundlichen Bereitstellungen der Unterlagen aus dem Koresh-Archiv hätten Bände füllen können. Wie geht ein Autor wie Clemens J. Setz mit der Überfülle an Informationen um? Schließlich hat er sich zunächst bloß für die schillernde Figur Peter Bender interessiert, ohne an einen Roman über dessen Leben zu denken.
Das größte Konvolut waren diese Zettelsammlungen oder diese Briefsammlungen aus Florida. Das sind insgesamt, glaube ich, 800 Seiten oder so und unglaublich spannend und dramatisch zu lesen und auch sehr wirr und ausufernd. Und ich habe das sehr stark eingedampft dann im Buch. Also das, was 10 Briefe in der Wirklichkeit leisten, mühevoll und ganz verstiegen und umständlich formuliert, habe ich dann auf einen Brief zusammengefasst, der dann ein bisschen klarer und so. Also das ist so ein Amalgam aus den Originalbriefen, sonst wäre das Buch irgendwie 1000 Seiten lang geworden.
In den Nächten besuchte ihn nun oft ein Propeller. Der begann sich, wenn es ganz still war, in seiner Brust zu drehen. Und dann, wenn er dagegen nichts unternahm und allzu lange starr in der ausdehnungslosen Dunkelheit lag, verfiel der Propeller in unerhörtes Brausen, wie kurz vor dem Start. Wie soll man von all den Dingen erzählen, die innerhalb der eigenen Körpergrenzen vor sich gehen, außer Reichweite für Gott und die Menschen? Bender stand auf, zog sich in seinen Arbeitswinkel zurück und schrieb einen Brief nach Florida. Wenn gar nichts mehr half, wirkte zumindest das. Sich die ferne, ideale Kommune vorzustellen, die da in Estero gewachsen war.
Es ist ein Materialsteinbruch, durch den sich Clemens J. Setz ackert. Der Verantwortung, ein in Akten dokumentiertes Leben in eine Romanfigur zu verwandeln, ist er sich bewusst. Jedoch versteht er Monde vor der Landung nicht als Biografie, sondern als Roman. Show, don't tell, lautet die Maxime. Denn Literatur ist eine Sache der Quintessenzen. Sie folgt eigenen Gesetzen, die anerkennen muss, wer ihr als Kunstform Glauben schenken will.
Manchmal habe ich authentische Quellen verwendet und ganz, ganz leicht nur gekürzt. Das ist ja auch schon eine Veränderung. Manchmal auch vollkommen in einigen wenigen Fällen neu formuliert, weil einfach die Originalquelle unlesbar war, einfach ungenießbar. Das ist das Ästhetische. Ästhetische Entscheidungen sind tatsächlich oft stärker als historische.
Mehrere Jahre lang lieferten Christina Dörlitz und ihre Kollegen Clemens J. Setz Dossiers, in denen sie sämtliche Fundstücke, darunter Briefe, Fotos und Urkunden, chronologisch ordnen. Wie Setz mit dem Material verfuhr, das oblag allein ihm. Denn selbstverständlich war und ist er der Autor. Sein Name steht über allem, er haftet für das Buch. An dieser Hierarchie würde Christina Dörlitz nicht rütteln wollen. Sie ist für die Recherchen zuständig. Das Schreiben ist und bleibt Sache der Autoren.
Ich habe nicht eine Vorstellung davon entwickelt, wie die das jetzt verdammt nochmal zu schreiben haben, auf Basis dessen, was wir da irgendwie rausbekommen haben, sondern es ist wirklich, das ist der Beitrag, den möglichst gut und zielgerecht machen, möglichst kreativ, möglichst zugeschnitten auf die Autoren, auf den Autor und es dann auch gehen lassen und sagen so.
Jede Recherche ist individuell. Jedes Projekt erfordert einen unvoreingenommenen Zugang. Das ist der Schlüssel für eine gelungene Kooperation. Bei aller gebotenen Unvoreingenommenheit kann letztlich aber auch der subjektive Blick der Rechercheurin entscheidend sein, meint Christina Dörlitz.
Wir sind dann wie so ein erweiterter Arm oder wie ein erweiterter Kopf des Autors quasi. Und das war auch der Anspruch, immer möglichst gut zu verstehen, worum geht's dem eigentlich? Also geht es da mehr um Atmosphäre, geht es da mehr um Fakten, geht es um eine möglichst große Sammlung von geschichtlichen Dingen, von Entwicklungen vielleicht auch, geht es teilweise vielleicht sogar manchmal auch um unsere Meinung sozusagen oder um unsere Geschichten, ja, um die Geschichten, die wir irgendwie mit einbringen können, weil wir ja natürlich auch mit einer speziellen Einflugschneise gekommen sind.
Speziell gestalten sich jene Recherchen, die Christina Dörlitz für 2 Romane der Autorin Husch Josten unternahm. Alles begann mit einem persönlichen Treffen in Berlin. Josten war es wichtig, ihr Gegenüber erst einmal kennenzulernen, schauen, ob die Chemie stimmt. Dann erst sollte es um die Inhalte gehen.
Was ich zum Beispiel nicht wollte, das war, dass Christina etwas für mich erleben sollte oder so. Also das war für mich ganz undenkbar. Was ich aber wollte, war, dass selbst der kleinste theoretische oder wissenschaftliche Seitenaspekt, der in meiner Geschichte vielleicht nur gestreift wird, trotzdem genauestens recherchiert ist.
Husch Josten schrieb bereits an ihrem vierten Roman »Hier sind Drachen«, als die Pariser Terroranschläge vom 13. November 2015 dem Buch ungewollt eine neue Wendung gaben. Die Nähe der gebürtigen Kölnerin zu Frankreich ist seit Studienzeiten innig. Die mörderischen Anschläge auf die Redaktion von Charlie Hebdo, das Bataclan-Theater und andere Orte erschütterten die Autorin. Ihr drängten sich theoretische Fragen auf. Wie kann man dem geschockten Schweigen Worte abbringen? Wie kann aus der Stummheit eine Geschichte entspringen? Der Historikerin Josten ist das Recherchieren keineswegs fremd, doch sich in die Erzähltheorie einzufuchsen, dafür fehlten ihr die Kapazitäten. Hier kam Christina Dörlitz ins Spiel. Sie erstellte Exzerpte und kondensierte das angelesene Wissen so, dass Husch Josten mit ihm arbeiten konnte.
Also wenn ich mich recht erinnere, war das Dossier zur Erzähltheorie bestimmt 100 Seiten lang. Was ja aber wirklich verschwindend gering ist im Vergleich zu dem, was ich selber hätte alles lesen müssen. Und man geht dann mit einem solchen Dossier um, wie tatsächlich mit einem Fachbuch, mit einer Monographie. Man macht Anmerkungen, man schlägt etwas nach, man geht einer Spur nach.
Ihr Gegenüber las ungerührt weiter Wittgenstein. Von den anderen Mitreisenden, ohnehin alarmiert durch die Geschehnisse der vergangenen Nacht, hatte leise Aufregung Besitz ergriffen. Eine ältere Dame schritt resolut auf einen Polizisten an der Absperrung zu und wurde sogleich fortgeschickt. Ein junger Mann mit Baseballkappe rutschte tiefer in den Sitz und studierte die Absperrbänder, als seien es Schriftfahnen.
Das Dossier zur Erzähltheorie sollte nicht das einzige für den Roman »Hier sind Drachen« bleiben. In weiteren Lieferungen ging es wieder um Ludwig Wittgenstein und allerhand verstreutes Wissen. Collagen haben sie und Husch Josten diese vielschichtigen Sammlungen genannt, sagt Christina Dörlitz.
Das war dann wirklich so eine bunte Mischung aus literaturwissenschaftlichem Wissen, aus philosophischen Zugängen, aus eher brainstorming-artigen Sammlungen, aus so wilden Fundstücken irgendwie. Bei ihr ging es damals um die Frage, gibt es unerzählte Geschichten? Kann es die überhaupt geben?
Vielleicht würden ihre eigenen Drachen weniger schnell, vielleicht nicht mit einer, sondern mit 100 Geschichten bezwungen werden. Aber hingehen musste sie. Davon erzählen musste sie. In einer Weise, in der es zuvor niemand getan hatte. Das hatte Wittgenstein gemeint. Er hatte es die ganze Zeit über gewusst. Und während all seiner Recherchen, wie lange sie auch gedauert haben mochten, immer nur auf diesen Moment gewartet. Unbeirrbar, überzeugt, dass er kommen würde.
Für Husch Jostens fünften Roman »Landsehen« übernahm Christina Dörlitz erneut die Recherche. Anders als beim Vorgänger »Hier sind Drachen« war diesmal kein theoretisches Rüstzeug gefragt. Josten war auf der Suche nach konkreten Namen. Eine historische Recherche zu nationalsozialistischen Euthanasieverbrechen an Kindern. Wo es der Respekt vor den Opfern gebietet, dass nicht fabuliert wird. Dass Christina Dörlitz ihr diese Arbeit abnahm, findet Husch Josten nicht weiter erstaunlich.
Selbstverständlich gehört zum Schreiben seit jeher die andere Seite, dass Autorinnen und Autoren immer schon Hilfe in Anspruch genommen haben, so einsam sie letzten Endes auch schreiben mögen. Seien es Lexika, Fachbücher, Gesprächspartner.
Nicht nur Husch Josten wird das erste Mal im Herbst 2014 vom Vorzimmer gehört haben. Damals erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Interview mit der Vorzimmer-Rechercheurin Rebecca Elsässer. Unter der Überschrift »Wie riecht eine Wasserleiche?« berichtete Elsässer von ihren Nachforschungen für Lutz Seilers mit dem Deutschen Buchpreis prämierten Roman »Crusoe«. Zwar bezogen sich die Recherchen ausschließlich auf den Epilog, doch der Umstand, dass sich ein angesehener Autor zuarbeiten ließ, sorgte für Aufsehen. zumal die wenigsten Leser des Interviews damit gerechnet haben dürften, dass ein Schriftsteller eine Rechercheurin nicht ins Archiv, sondern in die Gerichtsmedizin schickt.
Wie sieht's da aus? Wie riecht's da? Wie reden diese Menschen miteinander? Was für Fragen beschäftigen die? Wie sehen diese ganzen Gerätschaften aus, mit denen sie arbeiten? Was für ein Schlag Mensch ist das eigentlich?
Wer Atmosphäre einfangen und möglichst lebendig vermitteln will, der muss, wie Rebecca Elsässer, selbst zur Autorin werden. Die Dossiers, die sie für Lutz Seiler zusammenstellte, weisen eine starke subjektive Note auf. Es sind szenisch gehaltene Prosa-Miniaturen von eigener literarischer Qualität. In ihnen hat Rebecca Elsässer alle Sinne auf Empfang gestellt, um sie Lutz Seiler für kurze Zeit zu leihen. Eine mutige Entscheidung. Eine für diese spezielle Recherche aber auch notwendige, meint Rebecca Elsässer.
Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das dadurch am sinnlichsten und anschaulichsten rüberkommt. Dass sich da am meisten, sag ich mal, von der Atmosphäre vermitteln lässt, indem ich das eben sozusagen als persönlichen Erfahrungsbericht verfasse.
Die Gerichtsmedizin weiß akribisch genau, Todesumstände zu bestimmen. Für den Roman Crusoe, der im letzten Sommer der DDR auf der Insel Hiddensee spielt, ist dies ein entscheidendes Puzzleteil. Einige tausend Menschen hatten jahrzehntelang versucht, schwimmend von Hiddensee aus Dänemark zu erreichen. Die riskante Fluchtroute kostete die meisten von ihnen das Leben. Die angespülten Leichen untersuchte die DDR-Gerichtsmedizin. Sie wurde zu einer Institution der Wahrheitsfindung und anschließenden Vertuschung. Ein Ausschnitt aus einem der Dossiers veranschaulicht, mit welcher Sensibilität Rebecca Elsässer alles aufnahm, was an Sinneseindrücken auf sie einprasselte.
Die Assistentin zeigt mir das Sektionsbesteck und die Instrumente. Darunter eine Kopfstütze, in der die Leiche mit dem Nacken aufgelegt wird, damit sie eine gewisse Fixierung erfährt und während der Sektion nicht wegrutscht. Sowie eine einfache Suppenkelle zum Abschöpfen der Körperflüssigkeiten, wie mir der Leiter des Gerichtsmedizinischen Instituts erläutert. Auch an der Schöpfkelle klebt irgendwas Braunes. Kann das Rost sein?
Man spreche hier über den Tod etwas unbefangener, erklärte Sörensen, während er mich durch die Räume führte. Ich trug jetzt einen weißen Kittel und tappte hinter ihm her. Eine einzige, wirklich genaue Erinnerung ist mir geblieben. Sie betrifft das Sektionsbesteck, wahrscheinlich, weil es mir vertraut vorkam. Messer, Löffel, Suppenkellen. Die Organe würden paketweise entnommen. Erst Herz und Lunge, dann Magen, Darm und Leber und am Ende Nieren, Blase, Geschlechtsorgane. Alles würde abgespült und einzeln gewogen. Und meist entnähme man auch Proben. Diese Plastiktöpfchen zum Beispiel stehen für die Asservate bereit. Plötzlich hielt ich eines dieser Becherchen in der Hand. Es enthielt ein weißes Pulver. Natriumfluorid, erklärte Sörensen, das stoppt die Verwesung. Er griff nach dem Becherchen. Pflichtschuldig zog ich mein Notizbuch hervor, was den Obduzenten dazu verleitete, auf mein besonderes Interesse einzugehen, wie er es nannte.
Nach der Crusoe-Recherche für das Vorzimmer machte sich Rebecca Elsässer als Autorenassistentin selbstständig. Sie leitet heute die Berliner Kreativagentur November, die die Pressearbeit für Bücher übernimmt, vor allem aber Digitalstrategien von Autoren und Verlagen erarbeitet. Elsässer hat nach einem geisteswissenschaftlichen Studium bei der Literarischen Welt volontiert, für die Berliner Morgenpost geschrieben und im Dittrich Verlag gearbeitet. Für wie wichtig hält Rebecca Elsässer diese Station? Qualifizieren Sie in besonderem Maße für die Arbeit als Rechercheurin?
Ich glaube, dass es schon sehr wichtig ist, weil es geht ja darum, dass die Autoren immer ein schriftliches Dossier bekommen, so ein ganz exklusives Recherchedossier. Und da geht es natürlich um eine systematische Zusammenstellung der Rechercheergebnisse. Und das sind ja immer ganz, ganz spezielle Fragestellungen und ist immer auch ganz individuell. Und das können eben Archivrecherchen sein, es können Milieu- oder Vorortrecherchen sein, es können Experten- und Zeitzeugeninterviews sein, aber es kann auch ein Casting von Gesprächspartnern oder Informanten sein. Es kann aber auch wirklich darum gehen, eine Lektüreliste zusammenzustellen.
Mit jedem Auftrag taucht Rebecca Elsässer ein in einen neuen Wissensbereich, in eine neue Fachsprache. Für Jo Lendles Roman »Eine Art Familie« hat sie sich mit der Biografie von dessen Großonkel Ludwig beschäftigt. Ludwig Lendle war ein renommierter Pharmakologe, der seine Forschungen in den Dienst der Nazis stellen musste. Rebecca Elsässer las sich in die Medizingeschichte ein und setzte sich intensiv mit der Schlafforschung auseinander. Solche Recherchen machen nur einen kleinen Teil des Tagesgeschäfts der Novemberagentur aus. Allerdings einen, der Rebecca Elsässer besonders wichtig ist. Wann sonst kommt man der im Entstehen begriffenen Literatur schon so nahe?
Und diese Recherchen sind für mich wahnsinnig kostbar, weil ich eben da so eine ganz große Nähe natürlich zum kreativen Prozess habe. Also das ist etwas, was mich wahnsinnig interessiert und auch freut, weil ich glaube, dass man dafür schon auch ein Vertrauen haben muss. Also so eine Recherche aus der Hand zu geben, ist schon irgendwie ein Stück weit so eine Art Vertrauensbeweis, oder es ist jedenfalls, lassen sich natürlich die Autoren dadurch auch so ein bisschen in die Karten schauen. Und ich finde, dass für das Verständnis für die Arbeit, die literarische Arbeit, wirklich wahnsinnig kostbar.
Den Rechercheuren ist ihre Arbeit teuer. Sie alle schätzen die intellektuelle Herausforderung und den anregenden Austausch, der einmal in ein Buch münden wird. Am Ende des Tages aber bleibt es Arbeit, ein Job, von dem am Monatsanfang die Rechnungen beglichen werden wollen. Mit der Bezahlung ist es allerdings so eine Sache, sagt Christina Dörlitz.
Also eine goldene Nase kann man sich damit zumindest im Moment nicht verdienen. Da gehört schon sehr viel Herzblut irgendwie dazu.
Dass mit den aufwendigen Recherchen nicht viel Geld zu verdienen ist, hat einen einfachen Grund. Auftraggeber sind ausschließlich die Autoren. Sie zahlen aus eigener, oftmals nicht üppig gefüllter Kasse. Von einer finanziellen Beteiligung der hinter ihnen stehenden Verlagshäuser hat bisher noch niemand gehört. Was nicht unbedingt überrascht, aber erstaunlich ist. Immerhin sollten die Verlage ein Interesse daran haben, dass in den Büchern, die sie drucken und vertreiben, alles stimmt und keine Schludrigkeiten für Skandale sorgen. Gibt es Bedenken, zahlen die Verlage ja auch für juristische Gutachten oder seit einiger Zeit für das sogenannte Sensitivity Reading, das problematische Wörter und Wendungen vermeiden soll. Beide Prüfverfahren haben es allerdings mit fertigen Manuskripten zu tun, während das Recherchieren der künstlerischen Produktion sehr nahe ist, vor ihr beginnt und sie begleitet. Was den Mythos vom einsam kreativen Menschen, im Extremfall vom Genie, zu beschädigen droht, an dem die Verlage so großes Interesse hegen.
Die wollen kein Netzwerk vermarkten von jemandem, der weiß, wo er sich Leute holen kann, die ihm voll gut dabei helfen, sondern die möchten eine Person haben, einen Namen, der da draufsteht.
Vielleicht handelt es sich aber auch nur um eine Frage der Zeit. Ähnlich wie bei der Digitalisierung, von der die traditionsbewusste deutsche Verlagslandschaft zunächst kalt erwischt wurde. Doch neuerdings wird aufgeholt, denn der Nimbus kreativer Alleinarbeit ist nicht mehr zeitgemäß. In den bildenden Künsten beispielsweise sind Kooperationen an der Tagesordnung. Warum also sollten nicht auch literarische Kunstwerke vom Netzwerken profitieren? Nicht immer, aber immer öfter. Clemens J. Setz jedenfalls weiß, wie eminent wichtig die Recherchehilfe für Monde vor der Landung gewesen ist.
Ohne das Vorzimmer, ohne diese Hilfe in der Recherche, hätte ich das Buch, glaube ich, nicht schreiben können. Weil ich hätte irgendwann gedacht, boah, es gibt einfach nichts und so schwer rauszufinden und ich gebe es auf.
Christina Dörlitz wiegelt ab. Doch den Roman nach 10 Jahren, in denen sie sein Entstehen begleitet hat, in den Händen zu halten und vom Dank des Autors zu hören, das erfreut sie sichtlich. Die Leitung des Vorzimmers hat sie bereits 2019 abgetreten. Doch für Recherchen ist sie immer wieder eingesprungen.
Resonanzraum ist vielleicht ein schönes Wort. Also allein, dass es da jemand gibt, der mitdenkt und dem man mal Ideen hinspielen kann und der schickt dann wieder was zurück. So entsteht was. So entstehen Ideen, so entstehen Geschichten.
Verlängerter Arm, erweiterter Kopf. Recherche für Autoren von Maximilian Mengeringhaus. Es sprachen Mirko Böttcher, Birgit Paul und Robert Levin. Ton Martin Eichberg. Regie Roman Ruthardt. Redaktion Jörg Plath.